Es war Sommer, es war heiß und ich war knapp 16 Jahre alt. Es war mein erster Ferialjob. Ich erinnere mich deshalb so gut daran, dass es heiß war, weil ich die meiste Zeit in einem 10 Quadratmeter großen, unbelüfteten Müllraum einer Fastfood-Kette verbracht habe. Irgendwann nach Wochen polterte der Chef dann durch die Tür und fragt mich ganz aufgebracht: Johanna, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Warum bist du nicht vorne an der Kasse? Es hat sich herausgestellt, ich habe die Müll- und Klodienste der anderen Kolleginnen übernommen, ohne es zu wissen. Naja, ich war ihnen nicht böse und rückblickend muss ich auch sagen, es war tatsächlich nicht einmal der schlimmste Job, den ich je hatte. Aber das liegt halt auch daran, dass ich im Vorfeld wusste, ich werde hier nur 2 Monate verbringen. Menschen, die in einem Job sozusagen feststecken, weil sie nicht andere Alternativen haben, stehen unter Druck, erzählt mir Soziologe Yannick Wexenberger.
Mein Name ist Yannick Wexenberger. Ich bin Soziologe am Institut für Soziologie an der Universität Wien und forsche an der Schnittstelle von Arbeits- und Migrationssoziologie und immer aus der Perspektive der kritischen Theorie oder einer kritischen Soziologie zu letztendlich migrantischer Arbeit, migrantischen Arbeitsbedingungen, migrantischen Arbeitsverhältnissen.
Und genau mit ihm sprechen wir heute hier bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und jetzt geht's los mit der Sendung.
Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH Wien der WKW.
Und damit sind wir im Studio und im Gespräch mit Yannick Wexenberger. Er ist Soziologe und beschäftigt sich mit prekären Beschäftigungsverhältnissen von ArbeiterInnen. Aus seiner Forschung zu Arbeitsbedingungen in Verteilerzentren sieht er vor allem Menschen mit Migrationshintergrund gefährdet. Er spricht sogar von Entmenschlichung.
Die migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen in den Verteilerzentren, es sind tatsächlich hauptsächlich Flüchtlinge und zudem noch Menschen aus Osteuropa, die dort arbeiten, sind alle vorerst, also zu Beginn des Arbeitsverhältnisses in den Verteilerzentren als Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen angestellt. Es gibt keine Möglichkeit auf der Ebene der einfachen Arbeiter und Arbeiterinnen, gibt es keine Möglichkeit mit einer Festanstellung einzusteigen. Diese Anstellung durch die Leiharbeit oder als Leiharbeiter und Leiharbeiterin führt dazu, dass das Unternehmen das Beschäftigungsverhältnis nutzbar machen kann für sich. Das bedeutet, dieses prekäre Beschäftigungsverhältnis, die Arbeiter und Arbeiterinnen immer wieder auffordern können, produktiver zu arbeiten, die Befehle noch mehr zu befolgen, ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen und ihre eigenen physischen und psychischen Grenzen noch mehr zu ignorieren, noch mehr darüber hinauszugehen, für die Produktivitätsanforderungen, die das Unternehmen an sie stellt, immer mit der Androhung: Wenn sie das nicht machen, dann werden sie gekündigt. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie sozusagen keine Chance, jemals fest angestellt zu werden. Auf der anderen Seite haben wir auch die Auswahlfunktion, die man sieht, dass das Unternehmen eine gewisse Zeit hat, in der es die arbeitenden Arbeiterinnen beobachten kann, wie produktiv sind sie, wie befolgen sie die Befehle, in welchem Ausmaß sind sie bereit oder haben sie auch die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse, eigene Grenzen, eben physische und psychische, zu ignorieren oder darüber hinauszugehen. Und auf Basis dieser Kriterien, auf Basis dieser Einschätzung der Arbeiter und Arbeiterinnen wird dann sozusagen entschieden, wer übernommen wird. Werden diejenigen Menschen ausgewählt, die einer Maschine gleich ausbeuten lassen, vernutzen lassen und die mit dem Ziel, ihre Lebensbedingungen zumindest minimal zu entprekarisieren, letztlich die Arbeitsbedingungen, unter denen sie eigentlich leiden, dann doch hinnehmen.
Was ich interessant finde, im Zuge meiner Recherche habe ich auch mit einer Betriebsrätin von Miam gesprochen. Mhm. Und die meinte, dass für viele, zumindest Miam-Fahrer sind es meistens, das gar kein Thema ist von so einer Ausbeutung oder so, weil die dann ihr gegenüber eher sagen, ja, aber das sind wir gewohnt.
Das ist also in den Verteilerzentren kann man das beobachten, da wurde uns das berichtet im Forschungsprojekt, dass letztendlich eine Art Wettbewerb hergestellt wird zwischen den Arbeitern und Arbeiterinnen und zwar sehr bewusst herbeigeführt, etwa durch die Aufarbeitung der Daten, die im Zuge des Arbeitsprozesses digital gespeichert werden, zu Statistiken, zu Rankings. Man kann sich das vorstellen wie eine Fußballtabelle, wo letztendlich dann die Arbeiter und Arbeiterinnen aufgelistet sind. Und je nach sozusagen Geschwindigkeit, je nach Produktivität, in der sie arbeiten, also je nach Paketmenge, die sie in einer bestimmten Zeiteinheit bearbeiten, nacheinander aufgelistet werden und dadurch letztendlich eine Art Wettbewerb entsteht, um den ersten Platz oder um die oberen Plätze, weil es natürlich die oberen Plätze sind, die dann am Ende die größte Chance haben auf eine Festanstellung. Und wer diesen Wettbewerb sozusagen eingeht und den müssen sie gezwungenermaßen eingehen, um überhaupt die Chance zu haben, ihre Lebensbedingungen minimal zu entprekarisieren. Wer diesen Wettbewerb eingeht, akzeptiert auch die Spielregeln und internalisiert sozusagen die Kriterien, die das Unternehmen an die Arbeiter und Arbeiterinnen heranträgt, auf Basis deren das Unternehmen die Arbeiter und Arbeiterinnen bewertet.
Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
Was war eigentlich euer schlimmster Job? Das haben wir Leute auf der Straße gefragt und hier sind ihre Antworten.
Was war der schlimmste Job in deinem Leben?
Mit 16 habe ich mal in einer Fabrik gearbeitet. Das war schrecklich. Da wiederholt man die ganze Zeit den gleichen Arbeitsschritt und weiß eigentlich nicht, wofür man das tut.
Der schlimmste Job in meinem Leben war ein Sommerjob in der Gastro. Man macht einfach 4 Stunden, ist relativ unterbezahlt für die Stunden, die man macht. Und wird als Praktikant mit seinen 14, 15 Jahren ausgeschlachtet.
Schlimme Jobs, irgendwelche Erfahrungen?
Das war als Schüler in einer Gärtnerei in den Osterferien. Das war wirklich die Hölle, weil ich da nur herumgejagt worden bin mit meinen Schulfreunden. Und es war sehr schlecht bezahlt und der Umgangston war sehr frustrierend.
Wenn ich jetzt zurückdenke, hatte ich einen sehr lässigen Job ursprünglich. Dann bin ich in Karenz gegangen. Dann bin ich beim gleichen Arbeitgeber zurückgekommen. War dann am kompletten Abstellgleis, muss ich sagen. Völlig uninteressante Tätigkeit, die nichts mehr damit zu tun hatte, was ich vorher gemacht habe. Überhaupt nicht den Qualifikationen, die ich mitbringe, entsprach und irrsinnig langweilig war.
Von den schlimmsten Jobs nun zur Lebensrealität vieler Menschen, die im Logistikbereich arbeiten oder bei Lieferdiensten. Der Soziologe Yannick Wexenberger hat mit ihnen qualitative Interviews für die Universität Wien geführt.
Ich erinnere mich an einen ehemaligen Arbeiter, mit dem ich gesprochen habe, der sinngemäß zum Ausdruck gebracht hat, dass man immer gehorchen muss, immer Ja sagen muss und solange man immer Ja sagt, solange man immer gehorcht, sind sie einverstanden. Gehen sie auch einigermaßen okay mit dir um. Aber sobald man das nicht tut, sobald man nicht mehr gehorcht, nicht mehr zu allem Ja und Amen sagt, ab diesem Zeitpunkt wird damit gedroht zu kündigen und das wird letztendlich auch realisiert. Also wird man tatsächlich, das ist in seinen Worten, ersetzt durch Arbeitskräfte, die dann wieder getestet werden können sozusagen über einen gewissen Zeitraum und am Ende bleiben nur jene Arbeitskräfte oder insbesondere jene Arbeitskräfte, die eben bereit sind und die Möglichkeit haben, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen physischen und psychischen Grenzen zu ignorieren, sie zu überschreiten.
Kannst du den Prozess der Enthumanisierung genau oder beispielhafter beschreiben?
Dieses Leid äußert sich sowohl physisch durch Rückenschmerzen, durch Schmerzen im Handgelenk, auch durch Augenschmerzen aufgrund der Betroffenheit von vielen Laserstrahlen im Verteilerzentrum, aber auch genauso psychisch. In vielen Interviews wurde mir berichtet, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen unter Schlafstörungen leiden oder unter Depressionen, unter psychischen Problemen, die natürlich auch wiederum allgemein auch die unsicheren Beschäftigungsverhältnisse und auch die prekäre Situation innerhalb einer Gesellschaft, in der Migranten und Migrantinnen oder Flüchtlinge in dem Fall von Sozialleistungen entweder ausgeschlossen werden oder zumindest mit Barrieren sich konfrontiert sind, mit Barrieren bei der Inanspruchnahme zu Sozialleistungen. Das alles kommt natürlich zusammen und in Wechselwirkung führt es zu psychischen und physischen Problemen.
Kritik gibt's vor allem an einem Tag wie diesem, dem 1. Mai, der geschichtlich ja stark an der Arbeiterbewegung geknüpft ist. Noch immer wird ein 8-Stunden-Tag gefordert, man könnte auch sagen wieder, denn in der jüngsten Vergangenheit wurde ja der 12-Stunden-Tag eingeführt. Damit sowas nicht noch einmal passiert und wir Wahlrecht, Arbeitslosenversicherung, sozialen Wohnbau, Anspruch auf Karenz oder bezahlten Urlaub und Krankenstand nicht verlieren, denn die sind alle auch durch die ArbeiterInnenbewegung durchgesetzt worden, sollte man also, zumindest laut Arbeiterkammer und Gewerkschaft, weiterhin für diese Rechte einstehen, denn sie sind nicht in Stein gemeißelt. Um Arbeitsrechte zu umgehen, gibt es zum Beispiel die Scheinselbstständigkeit. Das ist eine Variante, die auch im Lieferdienst oder in der Logistikbranche verwendet wird, um eben
die
Arbeitsrechte
die entmenschlichenden Arbeitsbedingungen, die erkennt man auch daran und die äußern sich auch darin, dass ganz klar in den Verteilerzentren letztendlich die besonderen Eigenschaften und Qualitäten, die jeder Mensch hat, in keinster Weise relevant sind, in keinster Weise von Bedeutung sind. Die Menschen werden zu austauschbaren Rädchen innerhalb des Arbeitsprozesses. Sie sind dazu degradiert, einfachste Tätigkeiten auszuführen, die jeder andere letztendlich oder jede andere genauso ausführen könnte. Und das erfahren sie natürlich auch innerhalb dieser Existenz als Arbeitskraft, dass es auf sie als besondere Individuen letztlich gar nicht ankommt und sie nur dazu vernutzt werden, entfremdete Arbeit auszuführen, die zur Akkumulation des Kapitals für ein Unternehmen beitragen sollen.
Jetzt könnte man ja meinen, oder ein Argument könnte ja sein, ja gut, aber es braucht ja diese Arbeitsplätze und es war ja schon immer so, dass es einfach Arbeit am Fließband gegeben hat. Warum ist das jetzt ein Problem?
Wenn man sich die Realitäten in Verteilerzentren jetzt in diesem Fall anschaut oder allgemein die Realitäten von vielen Migranten, Migrantinnen und Flüchtlinge an ihren bestimmten Arbeitsplätzen anschaut, dann handelt es sich da in keinster Weise um Arbeitsbedingungen, die es ihnen ermöglichen, sich in die Gesellschaft zu integrieren oder ein Teil der Gesellschaft zu werden, sondern die letztendlich zwar zum einen die Menschen in das Arbeitsleben integriert, aber die gleichzeitig eine tatsächliche Integration in die Gesellschaft unterbinden, was zusammenhängt mit Arbeitszeiten, was zusammenhängt auch mit zu niedrigen Gehältern, um tatsächlich von gesellschaftlicher Teilhabe im emphatischen Sinne zu sprechen, was aber auch zusammenhängt mit dem physischen und psychischen Leid, das hervorgeht aus den Arbeitsbedingungen. Und das vermeintliche Argument, dass es Arbeitsbedingungen wie diese immer gegeben habe und dass es immer Fließbandarbeit gegeben habe, ist, glaube ich, insofern wichtig zurückzuweisen, als dass wir ja sozusagen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eine enorme Produktivitätssteigerung erlebt haben und insofern die Realität müssen verglichen werden. Also die Möglichkeiten, unter denen die Menschen leben könnten, die Möglichkeiten der Emanzipation in Relation zu ihrer Realisierung, das ist das, worum es geht. Und da sehen wir ganz klar, dass einerseits wir eine enorme Produktivitätssteigerung haben, eine enorme Entwicklung, einen enormen Fortschritt im technischen Bereich haben und dass andererseits gerade in Bereichen oder in Regionen, wo Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Position extrem abhängig sind von Arbeitsplätzen oder noch abhängiger sind, als man das ohnehin ist und aufgrund ihrer prekären sozialen Position auch sehr schutzlos sind, dass dort gerade in Bereichen, in Tätigkeitsbereichen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Arbeit sehr, sehr monoton und einfach ist, sehr wenig Qualifikation und Erfahrungswissen erfordert, dass gerade dort eigentlich notwendige und mögliche Investitionen in neue Technologie sozusagen nicht realisiert werden, weil es sich letztendlich aus der Perspektive des Kapitals nicht rechnet, weil man, wenn man die Arbeitskräfte einsetzt, die sehr, sehr günstig auf dem Arbeitsmarkt zu haben sind, dass sich am Ende mehr rechnet. Und insofern gilt es zu kritisieren, dass die technologischen Entwicklungen nicht automatisch dazu führen, dass Arbeiter und Arbeiterinnen von einfacher, monotoner, sehr belastender Arbeit befreit werden, sondern dass solange es diese ungleichen Machtrelationen, diese Herrschaftsverhältnisse gibt und Menschen aufgrund ihrer sozialen Position derart abhängig sind, derart schutzlos sind, dass weiterhin Menschen eingesetzt werden, solange es günstiger ist, als in Technologie zu investieren, die eigentlich die Menschen von diesen gewaltvollen Arbeitsbedingungen befreien könnte.
Und was ist jetzt der Ausblick, den man davon ziehen kann? Welche Lösungen gibt es oder wie schätzt du die Situation ein? Wird es vielleicht auch in Zukunft noch mehr Arbeitsbereiche betreffen können?
Ich denke, was man auf Basis meiner empirischen Forschung auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn wir uns einsetzen wollen, und ich denke mal, das ist absolut notwendig und wichtig, für bessere Arbeitsbedingungen von auch Migranten, Migrantinnen und Flüchtlingen, allgemein von Menschen aus den unteren sozialen Klassen, dass es wichtig ist, nicht bei den konkreten Verhältnissen im Betrieb stehen zu bleiben, immer auch, aber nicht ausschließlich die Arbeitsbedingungen in einem konkreten Betrieb zu kritisieren, sondern dass wir immer auch bedenken, dass diese Arbeitsbedingungen auch ermöglicht werden und legitimiert werden durch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, durch bestimmte politische Regulierungen und dass es insofern wichtig ist, immer auch neben den konkreten Verhältnissen im Betrieb, immer auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse und die politischen Regulierungen, die zur Legitimation und Ermöglichung dieser entmenschlichenden Arbeitsbedingungen beitragen, dass wir diese auch zum Gegenstand der Kritik machen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.